alles möglich heute. Und die zwei, die da sind,
und der Barmherzigkeit Gottes. Tiefe ruft der Tiefe beim Brausen deiner Wassergüsse. Wie beginnt es, nachdem Gott eine erste Schöpfung geschaffen hat, aus Wasser und durch Wasser, und sie dann in einer universalen Wasserkatastrophe hat untergehen lassen? Lesen wir: und der Geist Gottes schwebte brütend, Impulse gebend über der Finsternis Wassertiefe. Ein Gottesgericht von unverständlicher Tiefe hat eine erste Schöpfung erfasst. Aber der Geist Gottes, für den Geist Gottes bedeutet Tohu wa Bohu, das war ja dann der Zustand unserer Erde, nach der ersten Universalkatastrophe, einer ersten Schöpfung, Tohu wa Bohu. Für unseren Gott ist dieser hoffnungslose Zustand die beste Vorbedingung, dass er Neues schafft. Denn die Schrift erklärt, sie nennt das Tohu Messschnüre und das Bohu nennt es Senkblei. Gott ergriff die Messschnur des Tohu und das Senkblei des Bohu. Was heißt das? Als Architekt weiß ich natürlich Bescheid. Ne? Wenn so eine alte Bude dasteht auf einem Platz, wo nun Neues gebaut werden soll, dann bin ich froh, wenn endlich alles Alte weggeräumt ist, nicht? Weggeschafft ist. Und der Platz frei ist, vorerst Tohu wa Bohu, wüst und leer. Ich sage, so, jetzt können wir anfangen. Es kommt der Vermessungsingenieur, Messschnüre, horizontal. Und wenn die Messschnüre gezogen sind und die Grenzen festgelegt sind und die Maße, dann kommt der Baumeister mit dem Senkblei und führt das nun aus der Tiefe in die Höhe. Ohne Tiefe gibt es kein Fundament, keine Grundlage für etwas Neues, merken wir uns. Und die Gerichte Gottes sind alles große Tiefen. Ist da Hoffnung? Auch wenn die Tiefen ganz groß sind, umso wunderbar. Oh, Tiefe des Reichtums. Nehmen wir Psalm 135, Vers 6. Alles, was Jehova wohlgefällt, tut er. In den Himmeln und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Warum sagt niemand Halleluja? Das muss ich sagen. Nicht? Ah ja, weil wir so fromm sind, nicht wahr? Das geziemt sich doch nicht. Also, alles, was unserem Gott, unserem Herrn wohlgefällt, tut er nicht nur in seiner ganzen Schöpfung, sondern auch in wie viel Tiefen? In allen, jetzt auf Deutsch, in allen Gerichtstiefen tut er was? Was ihm wohlgefällt? Hat er wohlgefallen am Tode des Sünders? An was hat er wohlgefallen? Dass er sich bekehre und lebe. So. Und wo tut er das? In allen Gerichtstiefen. Bei allen, die den tiefsten Gottesgerichten verfallen sind. Das ist ein wenig Evangelium, auch aus dem Alten Testament. Was für ein wenig Evangelium. Das ist der Geist Gottes. Psalm 148. Wird ja immer schöner, wird immer heller. Psalm 148, Vers 7. Vers 7. Ja. Also jetzt, bitte, nicht erschrecken. Nicht erschrecken. So wunderbar. Lobet Jehova von der Erde her, ihr Wasserungeheuer, und alle Tiefen sollen was tun? Alle Gerichtstiefen werden eines Tages was tun? Nicht anders können als unseren Herrn loben. Lobet ihm alle Tiefen. Deine Gerichte, o Gott, sind eine große Tiefe. O Tiefe des Reichtums. Jetzt merkt mir schon, in welcher Richtung die Tiefen des Reichtums Gottes gehen. Und der Reichtum Gottes in den Tiefen. In welcher Richtung? Mit einem Wort, dass je tiefer, je unverständlicher Gerichte Gottes sind in Bezug auf seine Liebe und Barmherzigkeit, umso wunderbarer ist das Ziel, das Gott mit denen, dem Gericht Verfallenen, erreichen wird. Denn was er tut und lässt geschehen, was ist mit dem allem? Nimmt ein schlechtes Ende, nicht? Aber man muss mal verkehrt sagen. So ging es ja meiner lieben Frau, als es uns mal schlecht ging, nicht? Hab schon verstanden, kommt der Adolf Heller zur Mittagpause in Zürich zur Wohnungstür herein. Meine Hilda öffnet und er prompt: Na Hilda, wie geht's? Und sie prompt: Schlecht. Und er ebenso prompt: Jawohl Hilda, wie geschrieben steht, er führt mich auf schlechter Straße. Ja, ja. Da war die Hilda und ich augenblicklich geheilt. Lobet Jehova von der Erde her, ihr Wasserungeheuer und alle Tiefen. Noch einmal. Und was er tut, erstens, und zweitens, lässt geschehen, sind das zweierlei Dinge. Vollständig ganz zweierlei Dinge. Alles, was er tut, er selber, ist Herrlichkeit, Gnade und Barmherzigkeit. Aber lässt er Dinge geschehen, an denen er kein Wohlgefallen hat? Aha. Aber auch das, was er geschehen lässt, an allen Gerichten hat er kein Wohlgefallen. Er hat es nur für gut gefunden, dass Anträge von heiligen Engeln und anderen Geschöpfen einmal zur Durchführung kommen. Ohne Wohlgefallen daran zu haben, er hat es aber für gut gefunden. Gibt es einen guten Willen Gottes? Gibt es einen wohlgefälligen Willen Gottes und dann noch einen vollkommenen Willen Gottes? Von dem werden wir auch noch hören heute Nachmittag. Wir sind schon auf der richtigen Spur. Habakkuk 3, Vers 10. Habakkuk 3, Vers 10. Es sahen dich, es zitterten die Berge. Eine Wasserflut fuhr daher. Die Tiefe ließ ihre Stimme erschallen. Zur Höhe erhob sie ihre Hände. Können wir lesen? Können wir verstehen? Was erreicht Gott durch die von ihm genehmigten Gerichtstiefen? dass die gesamte Tiefe aller Gerichte Gottes eines Tages was macht? Ihre Hände zur Höhe erhebt. Das Evangelium im Alten Testament, in meinen Augen noch köstlicher als die Zeugnisse im Neuen Testament, habe ich einen guten Kameraden auf meiner Seite. Herr Jesus sagt, neuer Wein, bitte nicht in alte Gefäße, nicht in geflickte Gefäße, der ist explosiv. Und schließt dann diesen Hinweis, da meint er, die Zeugnisse des Neuen Testamentes, die neuen Schätze. Wer aber vorher alten Wein genossen hat, das Alte Testament kennt, geistlicherweise, der sagt, der Alte ist noch milder, ist noch besser. Kann er, der sich verglichen hat oder gesagt hat, ich bin der wahrhaftige Weinstock, darf der ein solches Urteil sich erlauben über neuen und alten Wein? Ich glaube, der weiß gut Bescheid. Ja. Denn die Schriften, die heute vernachlässigt werden, sind genau die Schriften, die ihm Zeugnis geben, die ihn verherrlichen, die ihn verklären in seiner einmaligen Gottheit. Ein gewaltiges Wort. Und das bekannte Wort in Jesaja 55 dürfen wir nur kurz anführen, oder haben wir noch? Ja, vielleicht ist doch gut. Jesaja 55. Ich denke, wir wissen schon, um was es da geht. Vers 7, der Gesetzlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken. Also wieder, die Wege der Gedanken, das ist unsere Sache. Die Sache des Gesetzlosen und des Mannes des Frevels. Und er kehre um zu Jehova, so wird er sich seiner erbarmen. Und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Wem gegenüber? Dem Gesetzlosen und dem Manne des Frevels. Wie weit wagt Paulus in Bezug auf diese Aussage zu gehen? Ich glaube in Römer 4. Wer mit Werken umgeht, vor Gott antreten will, hat eine Belohnung zu gut. Wer aber dem Gott glaubt, der den Gesetzlosen rechtfertigt, der hat den Prüfstein echten Glaubens verstanden, erkannt. Was? Wer dem glaubt, der den Gesetzlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit Gottes gerechnet. Jetzt verstehen wir die folgenden Worte in Jesaja 55 in ganz neuem Licht. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Ja, wie ist das möglich? Dass die Gerechtigkeit Gottes sich so verhalten kann. Den Gesetzlosen rechtfertigen. Warum? Weil der einzige Gerechte in der Schöpfung Gottes, der Sohn Gottes, sich zur Sünde hat machen lassen. Hat Gott die Rechtsgrundlage geschaffen, dass er jeden Sünder in dem Augenblick, wo er auf diese Tatsache fußt, dass der Gerechte Gottes sich zu unserer Sünde hat machen lassen, sich mit unserer Sünde identifiziert hat und die ganze Forderung des Gesetzes an sich hat entladen lassen, bezahlt hat und die Flüche an sich hat entladen lassen, die auf uns lagen, hat Gott auf Golgatha die Rechtsgrundlage geschaffen, jeden Gesetzlosen, jeden Sünder, jeden Mann des Frevels, der hier antritt, als gerecht, in Gottes Gerechtigkeit erfunden zu beurteilen. Das sind nicht ganz unsere frommen Gedanken, nicht wahr? Und nicht ganz unsere frommen Wege. Die sind ein bisschen höher als unsere Gedanken, ein bisschen als unsere Wege. Nein, so viel die Himmel und aller Himmel, Himmel höher sind als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken als eure Gedanken und meine Wege als eure Wege. Und zum Glück in welcher Richtung? Immer Richtung Barmherzigkeit. Rühmt sich am Ende alles Geschehens das Gericht wieder die Barmherzigkeit oder die Barmherzigkeit wieder das Gericht? Wer hat das letzte Wort? Wer lacht zuletzt? Was heißt Lachen auf Hebräisch? Isaac, das ist der Sohn der Verheißung. Das ist das Lachen der Verheißung Gottes überall dort, was dem Gesetz unmöglich ist. Ja, was ist denn dem Gesetz unmöglich? Dass ein Geschöpf durch das Gesetz verflucht, je wieder aus diesem Fluchszustand herausgeholt werden kann. Dass ein Geschöpf, das gesündigt hat, wes Seele sündigt, die muss sterben. Das Gesetz kann kein Wiederbeleben aus dem Tode. Merken wir uns das einmal. Aber das dem Gesetz Unmögliche tat Gott auf Golgatha. Hat sich alles kosten lassen, um das dem Gesetz Unmögliche in wunderbarster Weise möglich zu machen. Es kommt ein tief schürfendes Wort, gewaltigen Antworten beladen und mit gewaltigen Erkenntnissen versehen. Wenn wir Hiob 40 aufschlagen, Hiob Kapitel 40, wo Gott mit Hiob spricht. Vor uns oder zuerst mal vor Hiob stellt Gott ein Tier hin, ungeheures Tier, hebräisch namens Behemoth, und von diesem Tier, welches Gott, das irdischerweise gar nicht existiert. Da kann nur ein schwaches Modell, Nilpferd oder das etwas, an so etwas gedacht werden. Denn hier wird nicht ein irdisches Tier beschrieben, da wird wohl ein irdisches Tier, soweit möglich, als Modell vor die Augen, unsere Augen geführt. Aber der Geist Gottes meint ein Wesen, bei dem nun alles genau stimmt, was da ausgesprochen wird von dem Tier. Was ich hier schon viele Male gesagt habe, wiederhole ich. Denn das gibt uns einen Blick zum Verständnis und zum richtigen Lesen der unzähligen Bilder oder Modelle, die Gott in seinem Wort vor unsere Augen führt, die Dinge beschreibt für unsere Realitäten auf der Erde. Und dann müssen wir sagen, ja, aber das ist ja weit übertrieben, was da steht. Das stimmt ja da bei dem Tier gar nicht oder bei dem Modell. Ist ja alles übertrieben. Jetzt, Achtung! Ich habe einem Auftraggeber sämtliche Pläne für sein Landhaus erstellt, ausgebreitet, liegen die auf meinem Tisch, er sitzt mir gegenüber und ich merke, der versteht meine Pläne nicht. Hat Gott auch Pläne? Hat er sie auch vor unseren Augen ausgebreitet? Verstehen wir alle? Nein. Dann sage ich, Herr so und so, darf ich Ihnen ein Modell von Ihrem Haus erstellen? Oh ja, gerne, nicht? Damit es billig wird aus Pappdeckeln. Modell. Das Modell steht jetzt da zwischen uns und jetzt beginne ich. Sehen Sie, Herr so und so, das sind hier jetzt Ihre 10.000 Quadratmeter Eigentum, Land. Nicht? Stimmt's, was ich sage? Das Modell selber ist ja nicht mal ein Quadratmeter groß. Nicht? Habe ich Ihnen schon angelogen. Nicht? Habe ich übertrieben. Ja. Für den, der nicht weiß, um was es geht. Nicht? Der sagt jetzt, sagt er, sag mal, da ist ein Bub, ein Enkel von mir da. Und ich sage, da sind die 10.000 Quadratmeter. Da denkt er, aber der Opa, da ist nicht mehr ganz, da stimmt es nicht mehr ganz. Nicht? Also, das hier ist das Hauptgebäude, Nebengebäude, Gas, Blumengarten, Gemüsegarten, Eingangstor, Schmiedeisen, Eichentür und so weiter und so weiter. Ich lüge den ständig an, zeige immer aufs Modell, nicht? Aber er versteht. Jetzt kann er sich das, was für ihn noch zukünftig ist, für ihn noch unsichtbar ist, nicht? Kann er jetzt am Modell, obwohl das Modell verglichen mit der Realität, nicht? Nichts wert ist, sozusagen. Und so ist es. Wenn Gott jetzt hier ein Tier als Modell benutzt, nicht? Und zeigt auf das Modell, meint aber nicht das Modell, sondern das Wesen, für das Modell nur Modell sein kann. Jetzt hören wir und greifen nur zwei Worte heraus, da in den Reden Gottes mit Hiob. Vers 14, eines dieser Worte, gewaltig. Er ist der Erstling der Wege Gottes. Der ihn gemacht, hat ihm sein Schwert beschafft. Jetzt lese ich dieses kurze Wort, was einen Ausdruck betrifft, Hebräisch. Er ist der Reshit der Wege Gottes. Ich habe betont, der Wege Gottes. Sind wir so langsam der Überzeugung geworden, dass es viele Wege Gottes gibt überhaupt? Nicht? Ja. Wie beginnt unser Gotteswort? Im Anfang. Ja, jetzt schuf Gott die Himmel und die Erde. Hebräisch. Bereshit. Im Anfang. Bereshit. Anfang. Wer wagt zu sagen, ich bin der Anfang? Wer ist das? Jesus Christus. Das heißt schon da ganz vorne in der Bibel, in Christo schuf Gott die Himmel und die Erde. Bereshit. Das ist der Anfang und das ist nur ein Weg, der Weg. Jesus Christus. Aber jetzt ist die Rede von einem hohen Wesen, nämlich dem Erstling aller Geschöpfe in Herrlichkeit, später zum Satan geworden, ist hier die Rede. ist der Reschit, der Anfang der Wege Gottes.
Merken wir den Unterschied zwischen dem Weg, Jesus Christus, der Anfang, ein Weg, der einzige, wahrhaftige.
Und als Gott begann, viele Wege zu gehen, um seiner Geschöpfe willen, da begann es gleich. Er war der Reschit, merken wir? Mit Christus zu verwechseln ist das Wesen, nicht? Bereschit im Anfang. Der Anfang ist Christus. Er war der Reschit der Wege Gottes. Jetzt begann Gott, um seiner Geschöpfe willen, viele Wege mit ihnen zu gehen, ihnen zu gestatten. Gewaltig. Er ist der Reschit der Wege Gottes. Gewaltig in der Tragik der Konsequenzen eines solchen Geschehens. In Kapitel 41 oder von Vers, zuerst von Vers 20 an, wird ein anderes Ungeheuer vorgestellt namens Leviathan. Da greifen wir heraus die letzten Verse. Auf Erden ist keiner ihm gleich. Ihm, der geschaffen ist ohne Furcht. Ohne Furcht. Das war mir eine gewaltige Antwort auf die bangen Fragen. Herr, wie ist es überhaupt möglich, dass eines deiner Geschöpfe, und sogar gerade ein Erstlingsgeschöpf, während dem Ablauf von Äonen, von Zeitaltern, nur mit Lüge, nur mit Feindschaft, nur mit Hass, mit Töten und Morden und Fluchen und gegen Gott und die Geschöpfe antreten kann und das ganze unheimlich und unzählbare und unverständliche Leiden in der ganzen Schöpfung Äonen, Zeitalter lang tun kann, sieht alle die Folgen, das Unheimliche. Wie ist das möglich? Hier habe ich eine Antwort. Er, der geschaffen ist ohne Furcht. Wir kennen die sieben Geister des Geistes Gottes. Diese den sieben Funktionen, der Geist des Herrn, die Mitte, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, das Zeichen der goldenen Leuchter, den Geist der Erkenntnis und den Geist der Furcht des Herrn. Und dann lesen wir, sein Wohlgefallen des Herrn Jesus, seine besondere Freude, sein Wohlgefallen ist, in Bezug auf diese wunderbaren Funktionen des Heiligen Geistes, an welchem Geist? Sein Wohlgefallen ist an der Furcht des Herrn. Aha. Wenn ich hätte aussuchen dürfen, du darfst dir von den sieben zwei aussuchen, die du ganz besonders gerne hättest, hätte ich gesagt, ich hätte gern den Geist der Erkenntnis und den Geist der Weisheit. Und dann wäre es um mich geschehen gewesen. Dann hätte ich nicht das nötige Gegengewicht gehabt. Ne? Paulus, um der hohen Erkenntnis willen hat Gott mir was auferlegt. Ne? Fahl im Fleisch, ein Engel Satans als ständigen Begleiter, der mich ständig mit Fäusten schlägt. So. Damit ich bei der hohen Erkenntnis mich nicht überhebe. Das ist ja die Sache bei Satan. Um der Herrlichkeit und der Schönheit und der Weisheit willen, die Gott ihm gegeben hat, hat sein Herz sich erhoben. Und du sündigst, du kamst zu Fall und hast deine Heiligtümer entweiht. Er, der geschaffen ist ohne Furcht. Ja. Wir möchten gern so furchtlos sein. Nicht? Das ist erst möglich, wenn auch unser Wohlgefallen am Geist der Furcht des Herrn angekommen ist. Das ist dann die vollkommene Liebe, die mit Furcht und Zittern darüber wacht, dem himmlischen Vater ja kein Herzeleid zu bereiten. Auch nicht im Geringsten. Das ist die Furcht des Herrn. Wie Paulus schreibt, wie alles das tue ich mit Furcht und Zittern. Lasst eure eigene Rettung sich bewirken mit Furcht und Zittern. Warum? Denn der Herr selbst ist es, der bei euch bewirkt, sowohl das Wollen und das Vollbringen. Das heißt also bitte, Hände weg, ja nicht selber hinzufügen wollen, nicht? Und zwar mit Furcht und Zittern. Gewaltige Zeugnisse, ja, es wird noch ergänzen, Vers 25. Geschaffen ohne Furcht, aha, die Konsequenz, ein Wesen, das geschaffen ist und gar nicht weiß, was Furcht ist, Furcht gar nicht kennt. Wohin führt das? Jetzt habe ich die Antwort. Herr, wie ist es möglich, dass eines deiner Geschöpfe während Äonen, während Zeitaltern sich so benehmen kann? Ebenso widergöttlich, teuflisch, ohne Erbarmen. Weil er geschaffen ist ohne Furcht. Entschuldigt, wenn ich wage zu sagen, das wird ohne weiteres, wenn er gerichtet werden wird, dieses Tier, ein mildernder Umstand sein. Dass er geschaffen wurde ohne Furcht. Und damit wollte Gott ein für allemal, während Äonen, während Zeitaltern, allen unter Beweis gestellt haben, wie gut es ist, dass er nur ein Geschöpf geschaffen hat ohne Furcht. Und dass er uns immer wieder mit allerlei Furcht belegt, begnadet. Und von jetzt ab können wir sogar danken, wenn wir uns wieder einmal fürchten. Können danken. Und was sagt die Schrift? Natürlich nur David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der eben die Gnade Gottes in einmaliger Weise erfahren hat, der sagt, glückselig der Mann, der sich beständig fürchtet. Dachte du, David, sowas? Wie kann ein Mann, ein Mensch, der sich beständig fürchtet, glückselig sein? Ja, er gibt natürlich selber die Antwort. Unsere Bibel ist ihr eigenes Konversationslexikon. An dem Tage, da ich mich fürchte, ist der Herr meine Zuflucht. Bin ich dann glückselig? Aha. So. Und wenn ich mich beständig fürchte, ist der Herr beständig meine Zuflucht, dann bin ich beständig glückselig. Wieder einmal andere Gedankengänge als die unseres Herzens, auch unseres frommen Herzens. Und jetzt haben wir die Wege Gottes etwas beachtet und denken jetzt an das Wort. Ich möchte sagen, der Zeit nach, gestattet oder habt noch 10 Minuten Geduld. Ich halte mich daran. Das gibt es nämlich auch bei mir. Also, 1. Korinther 12, Vers 31. In 1. Korinther 12 hat Gott die Gnadengaben und die Geistesgaben bezeugt und als begehrenswert vor unsere Augen gestellt. Und dann gibt es noch besonders große, hervorragende Gnadengaben, nach denen man sich ausstrecken soll. Schließt aber dieses 12. Kapitel im 1. Korintherbrief mit folgendem Wort. Ich zitiere jetzt nach Übersetzung von Bruder Knoch. Das ist nämlich großartig, richtig. Und einen Weg zeige ich euch, nach allen Gnaden und Geistesgaben, die ich angeführt habe, einen Weg zeige ich euch, der mit dem Überragenden übereinstimmt. Und was kommt dann? Und wenn ich, spricht der Geist Gottes und der Geist Christi, wenn ich mit Sprachen von Engeln und Menschen rede, kann das Gott nicht redete, ist nicht Möglichkeitsform, sondern effektiv. Und wenn ich allen Glauben habe, hat Gott allen Glauben. Jawohl. Und alle Geheimnisse weiß, nicht müsste, weiß Gott alle Geheimnisse. Aber hätte der Liebe nicht, was wäre das alles wert nach meiner eigenen Gottesbeurteilung? Nichts. Null. Und wenn ich alles tue für die Armen, für die Verlorenen und so weiter, mich selber dahin gebe, aber es wäre nicht aus Liebe geschehen, was wäre es denn Verlorenen nütze? Nichts nütze. So. Das ist der Weg Gottes, der alle sonst so wunderbaren Wege weit überragt. Und dieser überragende Weg ist nun identisch mit dem, was Paulus schreibt. Dass ihr unterscheiden könnt zwischen dem guten Willen Gottes, was er alles genehmigt hat, dass es geschieht, und dem wohlgefälligen und dem vollkommenen Willen Gottes unterscheiden könnt. So. Und da greife ich aus 1. Korinther 13 nur zwei Punkte heraus und die genügen mir und uns allen, um zu staunen und wieder einmal neu befähigt zu sein, im Geist und in der Wahrheit anbeten zu können. Denn so etwas gibt es in der ganzen weiten Schöpfung Gottes nicht, nur einmal bei ihm selbst. Diese Liebe, Gott ist Liebe, diese Liebe rechnet Böses nicht zu. Wer glaubt das? Niemand. Aha. Naja, das Gesamtzeugnis ist ausgezeichnet, nicht? So schief stehen wir nämlich da, oder sitzen wir da. Nicht? Kennen das Herz unseres Gottes noch lange nicht. Ich auch noch nicht. Aber wir dürfen uns befleißigen, nicht nur da hineinzuschauen, sondern uns da hinein führen zu lassen. Denn unser Leben ist mit Christus wo verborgen? Nicht auf der Erde und nicht in den Himmeln, sondern mit Christo in Gott, im Herzen Gottes. Das ist gut, wenn wir wissen, wie es da aussieht. Denn Gott hat auf Golgatha die Rechtsgrundlage gelegt, dass alles Böse und jede Sünde und jede Verfehlung, mit allem hat er endgültig abgerechnet. Er kann, er selber und er allein, im Heiligen Geiste, unmöglich Böses überhaupt zurechnen, er selber. Können das aber Engel, können das Menschen Böses zurechnen? Zum Glück überlässt er das den Geschöpfen. Das ist unser Gott. Und er lässt das Zweite, er lässt sich nicht erbittern. Hätte er genügend Grund, sich erbittern zu lassen? Kann er nicht. In seiner Liebe. Dürfen wir also weiter oder wie noch nie mit Freimütigkeit hinzutreten, nicht nur zum Thron der Gnade, sondern uns hineinfügen, weben lassen, mitten hinein ins Herz dessen, der auf dem Thron der Gnade sitzt. Ja. Und abschließend Römer 11, die letzten Verse. Im Zusammenhang durch ihren Fall der Juden ist den Nationen das Heil geworden. Und ihr Sturz, ihr Versagen bedeutet die Rettung der Welt, des Weltalls, des Kosmos. Aha. Aber die Gnadengaben, die Berufung Gottes sind unbereubar. Das heißt, es kommt doch ein Tag trotzdem, dass dieses Israel als Ganzes gerettet dastehen wird. Und also diese Weise wird ganz Israel gerettet werden. So. Jetzt greift Paulus zurück. Jetzt 2000 Jahre nach Golgatha rund, können wir das Wort des Paulus weiter in Römer 11 so ergänzen. Während fast 2000 Jahren haben sie, die Juden, nicht an uns, den Nationen, vom Gott Israels erwiesenen Gnade geglaubt, nicht? Haben diesen Jesus verflucht und uns als Verführte beurteilt. Weshalb, wozu, schreibt Paulus, wozu haben sie jetzt 2000 Jahre lang unsere Begnadigung verflucht, abgelehnt, verflucht? Damit auch sie unter die Begnadigung kommen. Stimmt das wieder mit unseren frommen Gedanken überein? Gar nicht, ne? Verharren sie 2000 Jahre lang unter dem Unglauben, machen ihre das Maß ihrer Sünde ganz voll, und dann sagt Gott, jetzt kommt er mal gerade recht. Jetzt kann ich euch sagen, was Gnade ist, die ihr 2000 Jahre lang verworfen habt, in Bezug auf die, die der Gnade mehr bedurften als ihr. Denen habe ich mich zuerst zugewandt. Denn Gott hat alle zusammen unter den Ungehorsam des Unglaubens eingeschlossen, auf dass er sich aller Erbarme, und jetzt verstehen wir, aller Erbarme, und jetzt besonders, wissen Sie, welche Geschöpfe noch erbarmen, die nicht nur 2000 Jahre lang im Unglauben verharrt haben, sondern auch äonenlang den Gerichten verfallen sind, und jetzt, o Tiefe des Reichtums, der Barmherzigkeit und der Gnade Gottes, dass je tiefer die Gerichte sind, je unverständlicher, je unmöglicher mit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu vereinbaren sind, umso herrlicher ist das Endziel, das Gott mit allen denen, die im Gericht verfallen waren, erreichen wird. O Tiefe des Reichtums. Und jetzt für uns Gläubige, wie unausforschlich sind seine Gerichte, in dieser Beziehung nämlich, nicht? Dass je unheimlicher die Gerichte sind, der Endertrag für Gott umso wunderbar ist. Das ist der Reichtum. Amen.
wollte eigentlich von diesem angegebenen Lied 393 noch den vierten Vers gesungen haben. Es war wahrscheinlich so richtig, dass wir ihn nicht gesungen haben, aber vorlesen möchte ich ihn mal. Da heißt es, geht's der Natur entgegen, so geht's grad und fein. Die Fleisch und Sinnen pflegen, noch schlechte Pilger sein. Verlasst die Kreatur und was euch sonst will binden, lasst gar euch selbst dahinten, es geht durch Sterben nur. Das lässt sich eher sagen und singen als praktizieren, wer da drin steht und weiß, dass der Herr Wege führt, die Kreuzeswege sind, damit er eine bessere Herrlichkeit allerdings offenbaren will, der merkt etwas, wie der natürliche Mensch mit allen Fasern seines Seins verhaftet ist an diesen Kosmos. All unsere fünf Sinnesorgane nehmen ja immer wieder das auf, was hier von dieser Welt her ist. Darum kann letztlich diesen Weg nur der verstehen und gehen, der durch den Heiligen Geist geöffnete Herzensaugen bekommen hat, der um das eigentliche Ziel und die göttliche Herrlichkeit weiß, der etwas begriffen hat davon, dass dieser Weg ein schmaler Weg ist, ein Weg des Kreuzes, ein Weg dem Lamme nach. Und wir wollen heute Abend im Hinblick auf das Gesamtthema Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit den Weg betrachten, den der Herr seine Gemeinde führt, und zwar gerade am Ende dieses Äons, wo, wie wir es gestern Abend auch schon hörten, die Finsternis immer dichter und geballter wird, aber auch wir die Möglichkeit haben, im Licht zu stehen, und dieses Licht ist immer stärker als die Finsternis. Das merken wir schon hier im natürlichen Bereich. Ich möchte zunächst ein Wort lesen, das uns hier leiten soll aus Jakobus, Kapitel 4. Es ist das ein Wort aus diesem Jakobusbrief. Dieses Wort ist auch uns gesetzt mit zur Belehrung, wenngleich wir auch wissen, dass heilsgeschichtlich dieser Brief eine etwas andere Funktion hat. Aber wir dürfen immer wieder hier im echten Sinne auch durch den Heiligen Geist erleuchtet erkennen, was eine solche Aussage für uns bedeutet. Da heißt es in Vers 6, er aber gibt größere Gnade, darum sagt er, Gott widersetzt sich den Stolzen oder den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und Vers 8, naht euch zu Gott und er wird sich euch nahen, und ich lese jetzt erst den 7. Vers, möget ihr nun Gott untergeordnet sein, widerstehet aber dem Widerwirker und fliehen wird er von euch. Ist uns klar, dass eine solche Aussage göttlichen Wert besitzt und nur von denen als eine geistliche Hilfe erkannt wird, die den Geist Gottes haben. Der natürliche Mensch vernimmt davon nichts. Wenn wir nämlich in unsere Welt hineinschauen, dann verspüren wir genau das Gegenteil von dem, was das Wort Gottes hier erwartet. Der natürliche Mensch möchte sich darstellen, möchte autonom, selbstständig sein. Und als Pädagoge weiß ich, dass das heute in fast der gesamten westlichen Welt oberstes Lernziel ist: Emanzipation, Selbstverwirklichung, Selbstfindung, Ich-Durchsetzung und wie so diese Schlagworte alle heißen. Demütigt euch. Was sind das für weibische Ausdrücke? So würde man uns sagen. Ich stehe ja nun ständig in der Konfrontation mit diesen jungen Menschen, die zu mir ins Seminar kommen von der Universität. Und gerade jetzt habe ich einen 36-Jährigen bekommen, der Betriebswirt war, der 3 Jahre an einer Schule betriebsintern unterrichtete und der mit seinen fortschrittlichen Ideen so die jungen Referendare in meinem Seminar im Sinne dieser Emanzipation gegen die Seminarleitung, also gegen mich, beeinflussen wollte. Wir haben das also kaum gehabt. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Gott hat immer wieder Gnade geschenkt, dass meine Mitarbeiter und ich mit den etwa 100 Referendaren bestes Einvernehmen hatten. Wir müssen aber wissen, dass der Fürst dieser Welt das ja nicht zulassen kann, dass da ein gläubiger Seminarleiter ganz andere Richtlinien aufgreift und für sich verwirklicht. Denn da gibt es immer wieder Spannung, das habe ich erlebt. Habe aber erfahren, dass das Licht immer wieder über die Finsternis siegt. Und darum ist für uns wichtig, dass wir erkennen, welchen Weg Gott für uns in der Endzeit hat, damit wir seine Herrlichkeit schauen. Der Feind sagt immer wieder, verwirkliche dich selbst, nimm alles mit, was du bekommen kannst, geh dem Lustprinzip nach, gibt übrigens pädagogische Werke, die direkt den Titel tragen, ja, Lustprinzip soll uns leiten, oberstes Erziehungsziel, auch da wieder in einer ganz bestimmten Richtung. Ich darf nur sagen, Gott will auch, dass wir Lust bekommen, aber gute, gottgewirkte Lüste. Habe deine Lust am Herrn. Das ist etwas. Dann wird dir Gott geben, was dein Herz letztlich wünscht. Wir müssen also erkennen, dass hier zwei gegensätzliche Welten, Prinzipien, Machtbereiche, Herrschaftsbereiche da sind, die um Anerkennung ringen. Und wir als Gläubige wollen ja sicher unseren Herrn und sein Reich, denn die Gemeinde ist in diesem Reich auch in einer bestimmten Funktion da, dass wir ihn repräsentieren. Es ist die Frage immer nur, wie? Ob mit gewaltigen Machtdemonstrationen oder wie auch immer. Und deswegen wollen wir mal lernen von diesem Wort her. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Was ist das nun für ein Mensch, der demütig ist? So einer, der so eine Tropfdemut hat, sich allen, so die ihm begegnen, auf eine, das kennen wir so, schleicherische Art und Weise unterordnet. Nein, so nicht. Der Jesus war gewiss der demütigste Mensch, der je über die Erde ging. Und er konnte in manchen Situationen auch ein hartes Wort sagen. Er konnte auch Widerstand leisten. Aber alles muss gottgemäß gesehen und erklärt werden. Gnade, von der hier die Rede ist, und Hochmut. Natürliches Wesen des Menschen schließen sich gegenseitig aus. Darum, wer Gnade nötig hat, ist von Gott auf den Weg des Zerbruchs geführt worden. Ein Weg, der dem natürlichen Menschen nicht passt, mir auch nicht. Und keiner hat sicher von Natur aus Halleluja geschrien, als Gott ihn diesen Weg führte. Aber das darf ich jetzt schon sagen, es ist ein Weg, der dann auch konkurrenzlos ist. Der unterste Weg, der Weg unten durch, der findet nie die Begeisterung der Massen. Aber es ist der Weg Jesu, es ist der Weg des Kreuzes und nur der wird uns in dieser Endzeit auch den Blick öffnen, wenn wir ihn recht beschreiten, für die Verführungsangebote des Feindes, auch im frommen, im religiösen Bereich. Und er wird uns dann auch in der Kraft Gottes bewahren davor, dass wir uns mit diesem Kosmos so sehr verhakeln, dass wir samt ihm zugrunde gehen. Wir haben gestern Abend etwas gehört im Hinblick auf das Endzeitgeschehen vom Untergang Sodom und Gomorras. Ich habe die vier verschiedenen Grundtypen aufgezeigt. Einmal die Gruppe, die in diesem Gericht zugrunde ging. Dann diejenigen, die mit Lot wie ein Brand aus dem Feuer herausgerettet wurden. Gerecht. Dann habe ich auf die Frau des Lot hingewiesen als einen Sonderfall und schließlich den Abraham dargestellt, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war, dem Gott zeigen konnte, was er in Welt- und Heilsgeschichte vorhatte. Freunde nennt uns der Herr, wenn wir in seiner Gemeinschaft leben. Und Gott möchte uns auch zeigen, in welcher Situation wir stehen. Der natürliche Mensch ist hochmütig, auch wenn er fromm ist. Er nimmt nicht das an, was Gottes ist. Ich möchte nochmal, ich habe es in einem kleinen Kreis schon erzählt, ein Beispiel wiedergeben von meiner Arbeit mit einer Gruppe von Referendaren, die als einen Fachbereich auch Religion vertritt. Ich habe in der Übergangszeit diese Gruppe selbst übernehmen dürfen und müssen, je nachdem, wie man es nimmt. Und immer dann, wenn ich diese Referendare auch im Unterricht besuche, kommen wir an eine entscheidende Frage. Was ist denn in dieser Stunde das eigentlich religiöse Problem? Da muss man erstmal nachfragen. Das ist in den meisten Fällen so ein sozialkundlich orientiertes Geschehen. Ich lasse mir dann die Pläne zeigen. Und neulich hatte eine Referendarin das Thema Streit. Streit soll vermieden werden. Und sie wollte mit Grundschulkindern Strategien, wie das so hochtrabend klingt, entwickeln, um solche Streitigkeiten zu vermeiden. Denn die kamen dauernd vor in der Klasse auf dem Schulhof. Und dann ließ sie mal die Schüler berichten. Und da sollten sie mal sehen, wie die da, selbst als sie nur verbal, also mit Worten etwas von sich gaben, aggressiv wurden. Wie sie sich freuten zu berichten, wie der eine da so im Boxkampf den anderen niedergeschlagen hatte und so weiter. Nun fragte ich sie, was für Lösungshilfen bieten sie denn an? Denn in ihrer Übersichtsplanung erschien die Geschichte von Kain und Abel. Antwort, ja, ich wollte zeigen, wie so ein Streit mal aussehen kann. Punkt. Da kann man ja auch die Tageszeitungen heranziehen, um festzustellen, wie solche Streitigkeiten ausgehen können. Und dann habe ich ihr gesagt, für mich geht es in dieser Geschichte darum, dass das Verhältnis des Menschen zu Gott das Entscheidende ist. Und da muss man ansetzen. Dann gucken die mich an, als ob ich wer weiß woher käme. Ich habe eine andere, der Mann ist Theologe. Jetzt in dieser Vorweihnachtszeit die Frage nach dem Sinn des Weihnachten. Als die Kinder natürlich berichteten über das, was sich da hinter verschlossenen Türen vollzieht, waren sie mit Eifer dabei. Und als es um die Frage ging, warum feiern wir Weihnachten? Und ein Kind sagte, Jesus ist geboren. Und sie fragte, kennt ihr was von Jesus? Da war eine Unruhe in der Klasse. Alles zerfletterte. Und diese arme Referendarin, ich saß nun da hinten dabei, um diese Stunde zu beurteilen, die wurde immer nervöser. Und hinterher konnte sie gar nicht sagen, warum die Schüler nicht mehr angesprochen waren. Und dann habe ich ihr ganz schlicht ein Zeugnis gesagt, es geht darum, dass wir heute auch mit einem lebendigen, auferstandenen Herrn rechnen. Und ich habe ihr gesagt, ich habe erfahren im Religionsunterricht, dass die Kinder, wenn ich den bezeugt habe, von der ersten bis zur letzten Sekunde so gespannt dabei waren, dass die meisten immer angegeben haben, Religionsunterricht ist Fach Nummer 1. Aber ich kann es der Betreffenden, weil es ihr nicht innerlich geschenkt ist, nicht aufdrängen. Sie kommt von Bultmann her, dann wissen Sie, welche theologische Richtung vertreten wird. Ihr Mann ist Barth-Anhänger. Nun, was ich damit sagen will, wenn nicht der Mensch von Gott in die Situation kommt, wie es mal jemand bezeichnet hat, in die Macht der Hilflosigkeit, in diese Demutshaltung, dass er den lebendigen Gott braucht, wenn er dahin nicht kommt, dann wird der Mensch sein Leben lang versuchen, an Symptomen herumzukurieren. Und das ist doch unsere Not heute. Politiker, Wirtschaftler, Religionsphilosophen, Theologen, die nicht biblisch gegründet sind, kurieren doch ständig an Symptomen herum. Aber das eigentliche Übel, nämlich dass das Problem in uns liegt, wird nicht erkannt. In Südamerika, in Brasilien, hat die Regierung ein Projekt entwickelt, und zwar aus den Elendsvierteln Leute aus den Slums herausgesetzt in Wohnblocks, die die Regierung erstellt hat. Was passiert? Nach Monaten sind diese neuen Wohnungen total verkommen. Eine evangelikale Gruppe bringt die frohe Botschaft in die Slums hinein. Menschen kommen zum Glauben. Und dann wird durch Spenden es ermöglicht, dass diese zum Glauben gekommen auch in neue Wohnblocks einziehen. Wunderbare Ordnung. Die Regierung fragt diese Gruppe, sagen Sie, was haben Sie gemacht? Wie kommt das? Und dann sagen die Verantwortlichen, diese Slums hier im Herzen, die müssen erst beseitigt werden. Dann kann man die Menschen auch woanders hinsetzen. Und das sind für mich die Beweise dafür, dass es erst hier anfängt und dass es nicht darum geht, zuerst die sozialen Verhältnisse zu verändern. Jawohl, das wollen wir auch. Aber es müssen die Prioritäten gesetzt werden. Es fängt da an, dass sich zuerst Menschen verändern. Dann kommt das andere von selbst. Wir hatten jetzt einen Bruder bei uns im Hauskreis, der berichtete, wie Menschen aus der Drogenszene herauskommen, zum Glauben kommen und selbst ohne, dass man es ihnen vorsetzt, vom Worte Gottes her erkennen, ich muss mich ändern. Die Haare, die so lang waren bei den jungen Männern, verschwinden. Eine gesittete Kleidung tritt in Erscheinung und all die Formen, die letztlich dann Konsequenz einer inneren Veränderung sind. Nicht von außen her, sondern von innen. Und das vermag das Evangelium. Und darum ist die Frage für uns, erkennen wir diese göttliche Autorität an? Weil die heute nicht mehr anerkannt wird. Darum wird es hier ein Chaos geben, die Anarchie. Denken Sie an das, was ich hier sage. Das, was sich da jetzt in Zürich oder in Berlin abspielt, das sind nur immer so die Spitzen dieser Entwicklung. Es wird das eintreffen, was Paulus in 2. Timotheus 3, ich zitiere öfter diese Stelle, sagt, dass wir in einer gräulichen Zeit leben, wo die Menschen die Autorität Gottes nicht mehr anerkennen, nach außen eine gewisse Frömmigkeit haben, jawohl, ein sogenanntes soziales Evangelium, aber die Kraft des Heiligen Geistes, die Menschen verändert, verleugnen sie. Ich habe selbst erfahren, bei vielen jungen Menschen, die zu uns kamen oder im Religionsunterricht, die verändert wurden, die ganze Klassen verändert haben, wo dann der aggressive Geist weg war. Bei meinem Sohn in der Klasse kamen die besten Schüler zum Glauben und die haben den Geist der Klasse mitentwickelt. In andere Richtung gedrängt, als das heute so der Fall ist. Darum sollten wir auch nicht negativ sein. Ich höre jetzt den Bericht eines Konrektors, der sich vorzeitig hat pensionieren lassen in einer großen deutschen Stadt, der total frustriert war, ob dem, was da in dieser Hauptschule, einer der größten in dieser Stadt mit 1500 Schülern, passiert. Ich musste auch so denken, gibt es nicht auch eine Möglichkeit, dass einer hier und dort ein Licht ist? Wir haben bei uns in unserer kleinen Stadt von 20.000 Einwohnern etwa 10 gläubige Lehrer. Und fast alle in den Schulen erfahren, dass sich immer wieder junge Menschen bekehren. Einer, der zu uns in den Hauskreis kommt, erfährt, dass eine große Gruppe aus seiner Klasse zur Evangelisation mitkommt, Entscheidungen fallen, er hat einen Schülerbibelkreis ins Leben rufen dürfen, obwohl der Rektor atheistisch eingestellt ist. Gott kann etwas wirken. Ja, die Voraussetzung heißt hier, gebt Gott recht, denn das heißt sich demütigen. Heißt nicht, sich in falscher Weise den Menschen zu Knechten machen. Heißt Gott recht geben, und zwar, du bist von Natur aus ein Sünder. Nicht moralisch gesehen, sondern was heißt Sünder? Von Gott getrennt sein, das heißt, dass der Mensch sich selbst verwirklicht. Und das ist doch die Devise unserer Zeit. Das wird doch in den Geisterkinder hineingetragen bereits in der Grundschule. Ungehorsam gegenüber einem Elternhaus. Da sind doch Ansätze in diesem Jugendhilfegesetz heute drin. Das läuft doch nicht nach den biblischen Ordnungen. Das müssen wir sehen. Aber wer sich darunter stellt unter göttliche Ordnungen, wer ihn anerkennt als höchste Autorität und Jesus als das Haupt des Leibes des Christus, der wird erfahren, dass Gott einen Weg führt, der dem Fleische nicht passt, aber der letztlich der Herrlichkeitsweg ist. Dem, der sich als Sünder erkennt, als Gottferner, dem wird Gnade zuteil. was heißt Gnade? Herauslösung aus einem Gefangenenzustand. Und das ist ja das Furchtbare, dass der Fürst dieses Kosmos dem Menschen nicht sagt, dass er ihn knechtet und quält. Das ist ja die Verführung, dass junge Menschen erst auf einem zunächst attraktiv erscheinenden Wege drogenabhängig werden. Na, mal ein bisschen probieren. Was kann so ein Trip schon schaden? Da fragt ein Bevollmächtigter eine Gruppe von Frauen, die einen spiritistischen Zirkel hat, die meinten, das wären gute Geister. Wie sieht's denn praktisch aus? Haben Sie in Ihrem Herzen eine Leere oder nicht? Und dann kam es heraus, jawohl, total einsam. Und dann haben sich diese Menschen vom Spiritismus losgewandt. Gnade, so heißt es hier, wird dem zuteil, der sich als Verlorener erkennt. Und das hat Gott dem Volk Israel in der Wüste zeigen müssen. In dem Rebellionszustand, kurz vor dem Einzug in das verheißene Land, die Schlangen, die ihr Gift ausspritzten und Menschen in die Todesnähe brachten. Es gab nur ein Heilmittel, das erhöhte Zeichen, so wie es nur ein Allheilmittel gibt, nach Johannes 3, Vers 16. Jesus Christus, der am Kreuz uns erlöst hat und der heute als der Erhöhte neben dem Vater sitzt und uns vertritt, der uns Brüder nennt, wenn wir aus Liebe zu ihm uns und unser Leben ihm zur Verfügung stellen. Ich wollte auf diese Anfangsbasis immer wieder hinweisen, weil auch unter uns sicher Menschen sind, die noch nicht den letzten Schritt gewagt haben. Es ist immer, auch in einer solchen Versammlung, davon auszugehen, dass Menschen Jesus noch nicht kennen. Und darum will ich auch hier immer wieder etwas Evangelistisches hineinbringen. Und dass wir dann den Ruf hören und uns aus dieser Sklaverei herauslösen. Es gibt viele Menschen, die zu vergleichen sind jenem Sklaven, der in Amerika, als der Sklavenkrieg beendigt war, trotz des Erlasses der Regierung nicht in die Freiheit ging. Sein ehemaliger Herr zückte die Peitsche und angesichts dieser Drohungen blieb dieser Sklave bei ihm, obwohl er juristisch frei war. So gibt es viele, die unter der Herrschaft und Knechtschaft des grausamen Herrschers bleiben. Darum, Jesus schenkt eine Freiheit, der es sich lohnt, wirklich ganz mit Geist, Seele und Leib hinzugeben. Nun wissen viele von uns, die schon längere Zeit auf dem Wege des Glaubens sind, dass dieser Kampf nicht von dem Tage an, dass sich ein Mensch Jesus überlässt, zu Ende ist, sondern wie sein Vater mal seinem Sohn sagte, als der freudestrahlend kam, ich habe mich für Jesus entschieden, nun mein Sohn, dann schicke dich zur Anfechtung. Man sollte das auch jungen Menschen sagen, dass hier nicht ein falscher Schluss gezogen wird, als ob man nie mehr in Kämpfe, in Schwierigkeiten, in Versuchungen, Anfechtungen hineingeriete. Der Paulus, der am Schluss von Römer 7 den Schrei ausstößt, Elender, ich, Mensch, so wie es Langenberg übersetzt, dreimal mit Ausrufungszeichen, Elender, ich, Mensch, der hat das gesagt, sicherlich nicht vor Damaskus, sondern nachdem er Jesus erkannte. Und das, meine ich, wäre auch für uns heute etwas Entscheidendes, immer wieder neu zu erkennen, dass, wie es Paulus da sagt, wir auf uns selbst gestellt dem alten Menschen verhaftet sind, dass es nun darauf ankommt, immer wieder neu den Blick auf den zu richten, der uns erlöst hat, so dass wir schließlich mit Römer 8, Vers 1 sagen können, es gibt kein Verdammungsurteil oder nichts Verdammliches ist für die, die in Christo Jesu sind. Wir stehen dann unter einer neuen Gesetzmäßigkeit und das ist das, was auch hier in Jakobus geschrieben ist. Dass Gott den Stolzen den in sich selbst stehenden widerstehen muss. Aber dem, der erkennt, elender Ich-Mensch, dem gibt er Gnade. Wir können die Gnade ungültig machen, obwohl sie da ist, wenn wir uns selber immer wieder auf diesem Wege der Heiligung aus eigener Kraft oder auf dem Wege des Gesetzes zum Ziel hin bewegen wollen. Ich danke Gott, sagt Paulus am Schluss von Römer 7, durch Jesum Christum, es ist geschehen. Und ich habe gestern betont, was wir heute brauchen, ist eine echte, geistgewirkte Erkenntnis, dass wir einen Herrn haben, der ein völliges Heil vollbracht hat, also ausrief am Kreuz, es ist vollbracht. Da sah Gott schon in Christus die Vollendung. Und wir sind damit hineingenommen. Stellen Sie sich vor, ich müsste mich jetzt bemühen, in Buchsalia reinzukommen. Eine Unmöglichkeit. Und wie viele Christen heute wollen, das, was Gott ihnen längst geschenkt hat, durch mühsames Selbsterwerben. Der Epheserbrief hat die Programmatik, zuerst dort zur Ruhe kommen, mit Christus gekreuzigt, begraben und dort sitzend über dem gesamten Kosmos, erkennend, dass die gleiche Kraft, Epheser 1, Vers 19 und 20, die damals Jesus aus dem Totenreich herausholte, die gleiche Kraft heute wirksam werden will. In wem? In jedem, der glaubt. Und diese Gnade machen wir oft ungültig, indem wir selbst in Nöten, Schwierigkeiten, Leiden uns einen Ausweg aus eigener Kraft zu schaffen versuchen. Darum habe ich nochmal auf diesen Vers hingewiesen. Der Terstegen hat etwas gelernt. Wenn es der Natur zuwidergeht, dann geht es gerade recht. Ich weiß, was das bedeutet. Gott führt die Gemeinde in der Endzeit einen ähnlichen Weg. Wir haben bereits im kleinen Kreis darüber gesprochen, wie es Paulus erleben musste. Mich haben alle verlassen, die in Asien waren. Die sind nicht abgefallen von Jesus, aber von dieser Gnadenoffenbarung und der letzten Konsequenz des Glaubens in Christo. Und im Gefängnis in Rom hat Gott ihm wunderbare Dinge gezeigt. Wir fragten uns sicher manchmal, warum hat Gott diesen begnadeten Evangelisten nicht noch weiter nach Spanien und England und wer weiß wohin gesandt? Geheimnisse Gottes. Und wer die Zeichen der Zeit beurteilen will und auch die Bewegungen von dem Aspekt der Leibesgemeinde her, der wird eben sehen müssen, dass der Weg dem Lamme nach ein schmaler Weg ist. Dass zwar das Wort zu einem Zeugnis über die Völker gesetzt werden kann und dass auch Gott gerade in den Gebieten, wo bisher das Evangelium nicht verkündigt war, Erweckungen schenken kann. Ich habe gerade einen Augenzeugen jetzt gehört, der aus Afrika kam. Eine nüchterne Bewegung. Er sagt, es gibt auch zweifelhafte, wo Gott gewaltige Erweckungen schenkt unter den Eingeborenen. Wo diese Neger zu einem Glauben kommen, erstaunlicher Art. Wo sie aus Gebundenheiten, aus Finsternissen herauskommen. Und Gott selbst Zeichen und Wunder dort tut, bis hin zu Totenerweckungen. Der Bruder, der mir das gesagt hat, war selber dort am Ort, wo Gott so gewirkt hat. Er sagt, eine nüchterne Bewegung, und wir müssen das sehen, dass Gott zu einem Zeugnis vieles schenkt. Aber wir müssen auch das andere erkennen. So wie ein Blütenbaum im Frühjahr wunderschön anzusehen ist, man sich an der Pracht erfreuen kann, aber dann auch eine Phase kommt, wo die Blüten abfallen und wo es um Frucht geht und nur ein geringer Teil bringt Frucht. Und wir leben für die Gemeinde in der Ausreifezeit, wo es um Frucht geht. Und Frucht wird immer durch Sterben gewirkt. Das ist immer wieder die Antwort, die wir uns heute zu geben haben, damit wir erkennen auch, wie wir als Gemeinde in dieser Endzeit bestehen können. Und darum möchte ich noch ein paulinisches Wort dazu nehmen aus dem Philipperbrief. Philipper Kapitel 2, Wenn wir uns fragen, wie wir heute auch Vollmacht bekommen, denn Vollmacht braucht die Gemeinde, um widerstehen zu können, dann ist das, meine ich, der Weg. Philipper 2 von Vers 5 an, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, welcher, obwohl in göttlicher Gestalt, ich habe hier die Luther-Übersetzung, hielt er es nicht als einen Raub fest, Gott gleich sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam zum Tode, ja zum Tod am Kreuz. Und jetzt kommt es, darum hat ihn auch Gott erhöht und einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus der Christus der Herr sei zur Ehre Gottes des Vaters. Wir sollen die Gesinnung Jesu haben. Wenn wir, wie es auch der Jakobustext sagt, zunächst da im Innersten unseres Wesens des Seins im Denksinn diese Ausrichtung erfahren, dann kann Gott uns gebrauchen. Dann werden wir nicht den Weg der Welt gehen, sondern werden uns immer wieder auf den Weg des Kreuzes begeben. Das ist dann auch der Weg, der uns zu einer zweiten Heimat wird. Der Weg, den wir dann lieben. Können Sie das sonst anders verstehen, dass Menschen, und das haben wir heute auf der Welt, in vielen Teilen, die in Gefangenschaft um Jesu Willen sind, eine Freude bekommen? Dass, wenn diese Zeugnisse uns überliefert werden, wir nur sagen können, Herr, was hast du ein Werk an ihnen? Ich habe manchen Bericht auch da gelesen. Nicht zu fassen, mit dem Verstande nicht ergründbar, wie Menschen in Nöten, Verfolgungen jubeln können. Paulus schrieb aus dem Gefängnis in Philipper Kapitel 4, Vers 4, dass wir uns freuen sollen. Abermals sage ich euch, freut euch. Und darum ist es wichtig, dass wir uns immer wieder mit dem Worte Gottes befassen. Es gibt ein Büchlein, das ich empfehlen kann, Du und deine Gedanken, ist in der Franke Buchhandlung erschienen. Da sagt der Schreiber, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder mit dem biblischen Gedanken gut befassen, damit dieses Wort uns prägt. Wenn wir uns viel mit anderen Dingen befassen, prägt uns das. Die Freude und die Kraft des Wortes in Verbindung mit dem Heiligen Geist erfassen uns, wenn wir im Denksinn beginnen. Darum sollen wir gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Der trachtete nicht nach hohen Dingen. Äußerlich gesehen war sein Leben ein Fiasko. Am Kreuz verendet, angespuckt, verachtet, verlacht. Erwarten wir als Gläubige etwas anderes, anerkannt zu werden in der Welt? Ich frage mich selbst auch. Nur auf diesem Wege gibt es dann die Vollmacht, denn in diesem Namen Jesu, der dann ja erhöht wurde, liegt die Vollmacht über alle Gewalt und Macht des Feindes. Darum sollten wir uns fragen, wenn uns diese Vollmacht nicht geschenkt ist, ob wir auf diesem Wege innerlich zubereitet wurden. Wir halten manches fest, wie ein Raub. Jesus aber gab selbst das Beste dahin, indem er Mensch wurde, sich so erniedrigte und sogar dann nach Kreuz noch weiter hinabstieg, bis in die untersten Örter. Das ist ein Weg, der dem natürlichen Menschen total fremd ist. Soll ich mich denn da als Fußmatte benutzen lassen? Nein, ich muss doch mein Recht fordern. Rief mich jetzt jemand an, soll ich da klagen? Ich habe gesagt, nein. Gott alles anheimstellen. Weil ich erlebt hatte, dass ein Prediger des Wortes Gottes bei uns dort vor Jahren klagte und auf dem Wege zum Gericht am Bahnhof tot zusammenbrach. Ein deutliches Zeichen. Sicher kann Rechtsberatung hier und dort stattfinden. Aber wir sollten uns immer wieder fragen, wie Paulus das sagt, wenn wir einmal Menschen und Engel richten werden, dann muss dieses Gericht Gottes auch an unserem Leben sich zunächst vollzogen haben. Wenn wir die alten, unveränderten Menschen bleiben, die nicht von Gott verwandelt werden, befürchte ich, dass wir nicht dann dazu kommen, mit ihm zu herrschen und zu regieren. Denn Paulus sagt ganz eindeutig an mehreren Stellen, dass nur dann wir dazu gesetzt sind, wenn wir auch hier lernen, mit ihm zu leiden und zu dulden. Und darum sollten wir eigentlich solche Dinge begrüßen. Und nicht so auftrumpfen, na, ich will ihm aber den Meister zeigen. Nicht? Und die Frau fragt, was für ein Meister denn? Nicht den Meister Jesus. Oder wie ich es mal erlebt habe in einer Freizeit, da wurde mir klar, was für ein Geist da eigentlich an der Arbeit ist. Da hatte ein Nachbar ihm den Brunnen verstopft. Natürlich eine hässliche Sache, ne? Sodass er kein Wasser mehr kriegte. Und was wollte er? Mit seiner Vollmacht im Namen Jesu auf den draufgehen und die Dämonen da austreiben, nicht? So geht es eben nicht. Und ich habe dann auch hinterher feststellen müssen, wie dieser Mann mit einer einseitigen Schau jetzt schon hier so das tausendjährige Königreich darzustellen in die Katastrophe ging. Gott führt uns einen Weg über scheinbare Niederlagen zur Herrlichkeit. Aber wir dürfen auch sicher sein, dass wir nur durchhalten können um der vor uns liegenden Freude willen. Selbst für Jesus galt das. Und wenn Paulus sagt, dass dieser Zeit Leiden nicht wertgeachtet werden im Hinblick auf die alles überströmende Gnade und Herrlichkeit, die uns erwartet. In den kommenden Äonen wird der Herr an seiner Gemeinde dann offenbar machen, was hier begonnen wurde, von der Welt verachtet, verkannt wurde, aber doch innerlich herrlich gemacht schon auf diesen Weg zum Ziel hin war. Möchten wir das erkennen? Die Macht der Hilflosigkeit. Paulus konnte sich dann nachher rühmen dieser Schwachheit. Aber ich möchte noch einmal betonen, wie ich es immer sage, es war nicht eine Schwachheit, die er verschuldet hatte. Oft haben wir selber so manche Situationen uns eingebrockt. Da müssen wir immer wieder uns von Gott Weisheit schenken lassen. Ist es eine Schwachheit, die aus der Nachfolge herauskommt, dann dürfen wir wissen, dass wir auch eine Kraft bekommen, die uns nach Römer 8 in den Stand versetzt, mehr als Sieger, ja Übersieger zu sein. Und dann kann sich Paulus dieser Schwachheiten rühmen, er freut sich darin. Und die ersten Apostel, die um Jesu willen geschlagen wurden, gefoltert wurden, die erfuhren, dass der Geist der Herrlichkeit auf ihnen ruhte. Gnade und Herrlichkeit gehören zusammen und sie wirken in Verbindung mit dem Kreuz. Das Wort vom Kreuz ist allerdings eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber ist es eine Gotteskraft. Haben wir diese Kraft Gottes schon erfahren? Ich sprach schon mit vielen hier unter uns, die mir das bestätigen konnten. Das ist wunderbar und da wollen wir uns ermutigen, auf diesem Wege fortzuschreiten. Denn dieser schmale Weg, der Kreuzesweg, führt zur Herrlichkeit. Ich möchte hier aus Johannes 11 dieses Wort auch anführen. Habe ich dir nicht gesagt, du dir glauben würdest, die Herrlichkeit Gottes würdest du schauen. Bei Gott ist immer der Weg erst hinab, und dann hinauf. Josef hätte sicher auch nicht nach den Träumen gedacht, dass er in diese Engpass-Situation hineingeraten musste. Zuerst verkauft von den Brüdern und dann noch um des Gehorsams willen ins Gefängnis hinein. Er hat sicher gefragt, Herr, warum, wozu? Die Fragen sind berechtigt. Ein Paulus, der durch einen klaren Ruf Gottes nach Europa herumgelenkt wurde, sicher heilsgeschichtlich bedeutsam und notwendig, musste dann erfahren in Philippi, nach seinem ersten Dienstauftritt ins Gefängnis geworfen zu werden. Es geht meistens so, wenn Gott uns seine Herrlichkeit zeigt, uns einen Auftrag gibt, dass er uns erst hinabführt. Und da sollten wir nicht erschrecken, wir sollten nicht erschüttert sein, als widerführe uns da etwas Besonderes. Das ist Gottes Weg, aber um uns dann zu erhöhen zu seiner Zeit. Herrlichkeit steht bevor. Und das hier schon angelthaft, wir dürfen hier schon, wenn wir diesen Kreuzesweg liebgewinnen, seine Kraft erfahren. Seine Kraft, die nicht aus uns kommt. Es ist die Kraft des lebendigen Gottes, die Kraft, die Jesus Christus aus dem Tode herausholte. Er hat sich nicht selber erweckt, sondern er wurde auferweckt durch den Vater. Alles, was er tun musste, wie es hier auch in Philipper 2 geschrieben steht, war gehorsam zu sein bis zum Tode am Kreuz. Jener Zustand der Hilflosigkeit ist, wenn wir im Gehorsam leben, für Gott die Chance, seine Kraft zu offenbaren. Und das dürfen wir immer wieder erleben. Gott möchte uns das schenken. Seine Kraft ist heute noch in denen mächtig, die nichts in sich haben, nichts können und nichts Eigenes mehr wollen. Aber da liegt, ich möchte es immer sagen, unser Problem. Wir haben meistens doch noch einen Ausweg. Der Bruder Muhl sprach von den Wegen. Es gibt letztlich von Gott her gesehen für die Gemeinde nur einen Weg. Das ist der Weg des Christus. Aber wir können uns auch Umwege selbst einhandeln. Selbst bei Abraham war das der Fall. Möchten wir erkennen, dass die eigenen Wege, auch die Auswege, letztlich nicht zum Ziel führen, sondern dass Gott uns dann wieder dahin zurückbringen muss? Oder dass er dann oft schweigt? Oder dass er uns gottgemäß dann zur Raison bringen muss? Das aber wiederum aus Liebe. Gesinnt wie Jesus Christus auch war, heißt dann in seinen Tod hineingehen, aber zugleich auch, und bei Gott ist das jetzt schon drin, die Kraft seines neuen Lebens zu erfahren. Paulus wusste, dass er mit dem vollen Segen des Evangeliums kam. Und sein Wort war ein Wort der Kraft, auch nach dem 1. Thessalonicher Brief, im 1. Kapitel schreibt er darüber, dass auch die Thessalonicher annahmen, mit Kraft verbunden, in großer Gewissheit und im Heiligen Geist. Und wir sollten uns auch fragen, ob das bei uns so ist. Ob wir nicht nur das Wort hier hören und wir haben unsere Ohren auf Durchzug eingestellt. Das habe ich manchmal Schülern gesagt, wo ich merkte, die sind mit Gedanken längst woanders. Spürt man sehr schnell. Na Fritz, hast die Ohren auf Durchzug eingestellt? Dann war er wach. Gott möchte, dass wir gottgemäß hören und in Verbindung mit Kraft und Heiligem Geist gegründet werden. Und das ist das auch, was wir brauchen, auch in unseren Versammlungen. Wir sprachen gerade vorher im kleinen Kreis darüber. Es wird ja heute so vieles angeboten, von verschiedenen Richtungen her, wo manches geschieht. Was wir auch brauchen, ist die Kraft des Geistes, der in unserem Leben als Realität in Erscheinung tritt. Nicht, dass wir nur Wort hören ohne Kraft. Wir brauchen in dieser letzten Zeit diese Kraft des Geistes, um den Anstürmen des Feindes gewappnet zu sein. Wir merken etwas schon davon, wie sich die Apokalypse zu erfüllen beginnt. Vorboten oder Wehen, all das ist irgendwo zu registrieren. Ich muss sagen, ich habe das noch nie so schaurig empfunden wie gerade jetzt. Und gerade weil ich im Beruf in der Pädagogik stehe, in der Lehrerausbildung und ja eigentlich mit der Stelle ständig zu tun habe, die, ich möchte so sagen, Menschen bildet und hinausschickt, ist das eine schaurige Zeit, wenn ich Ihnen etwas davon wiedergebe, was bei uns in Hessen passiert ist, wo der höchste Dienstvorgesetzte, der Kultusminister, kommt. Zu einem Kollegium an einer Gesamtschule, mir hat es ein bekannter Schulamtsdirektor aus Südhessen erzählt.